Also liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle hier gekommen, hierher gekommen sind, uns freut es, das ist so zahlreich. Der Besuch hier heute bei der Veranstaltung ist noch zahlreicher gestern als bei der Öffnung, aber das heute ist ja auch wichtiger, weil es um inhaltliche Fragen geht. Wir bedanken uns als Fachbereich Medien, Kunst, Industrie, die in der Gewerkschaft Verdi sind, früher bekannt auch als IG Medien, bei den Freunden von der Arbeiterfotografie, die diese Ausstellung hier überhaupt ermöglicht haben, deren Idee es war, die sie gemacht haben und die sie, das wissen wir alle, solche Ausstellungen werden nicht von irgendwo hier bezahlt, zu wesentlichen Teilen auch, ich sag mal, in ideeller Arbeit hier verfertigt haben. Zu der Veranstaltung hier, denke ich mir, wird die Diskussion ja genügend sagen. Ich möchte nur noch um eins bitten, nachher, da sich dieses Jahr nur schwer refinanziert, haben wir hinten noch eine Büchse am Ausgang und wir halten es nach wie vor damit, dass wir als Gewerkschaft diese Veranstaltungen auch kostenlos machen, aber es wäre schön, wenn Sie für die Kollegen von der Arbeiterfotografie auch noch mal etwas dazu tun würden, um das Defizit nicht allzu groß werden zu lassen. Ansonsten hoffe ich, dass es eine interessante Veranstaltung wird und danke an alle, die gekommen sind, auch an die Teilnehmer hier.
Ja, dann wollen wir damit mal die Veranstaltung eröffnen. Die Frage ist jetzt erstmal eine rein technische. Kommen wir rein tonlich überall an? Es ist nämlich, stellt sich jetzt so dar, dass es so aussieht, dass wir hier ein Mikrofon haben. Und dann müssen wir jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, ob wir das eine Mikrofon rundreichen oder ob das eben akustisch bis in die hintersten Reihen zu verstehen ist. Schlecht. Dann nehme ich jetzt das eine Mikrofon zur Hand und wirf das. Ups, einschalten.
Nur oben irgendwo.
Oben? Ja.
Ach, da. Ja. Aha, es knackt, das heißt, wir sind auf dem Sender. Dann herzlich willkommen. Wir verwenden also das eine vorhandene Mikrofon und werden das rundreichen und hoffen, dass wir überall akustisch und ansonsten auch inhaltlich bei unserem Publikum ankommen. Also. Wir bedanken uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen bei Verdi im Fachbereich IG Medien, die uns bei unserer Ausstellung und bei der Veranstaltung hier auch unterstützt haben. Und wir begrüßen Sie als unser Publikum, freuen uns, dass wir hier so zahlreich erschienen sind. Wir begrüßen alle Medienvertreter von allen Fernseh- und Rundfunkanstalten und bitten Sie, sich nicht zu drängeln. Also Platz ist für jeden, wir haben da hinten extra ein Kamerapodium aufgebaut, also man kann sich da ohne weiteres irgendwo einbringen. Wir begrüßen auch, aber vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen früh, mögliche Vertreter der Geheimdienste oder sonstige Informanten. Also alle, die jetzt hier sind, die sind sehr herzlich willkommen und wir möchten gerne, sind jetzt in sehr spannender Erwartung, wie sich jetzt unsere Veranstaltung hier im Verlauf gestaltet. Ich stelle jetzt vor, ich denke einfach hier der Reihe nach von links nach rechts. Links, wer die Ankündigung gelesen hat, weiß, es ist Gabriele Senft. Sie ist Fotografin und Journalistin und sie hat hier im Haus auch zeitgleich die Ausstellung Varvarin, die Brücke von Varvarin, die dort zu sehen ist. Ich mache erst so eine Kurzvorstellung und dann nach und nach erhält jeder das Wort und wird eine Einleitung machen. Neben mir ist Matthias Bröcker, freier Autor und Publizist. Und ja, er ist in erster Linie oder überwiegend eigentlich vom Textmedium und heute stark vertreten auch mit seinem Internetangebot. Rechts zu meiner Seite ist Arnold Schölze. Du bist der einzige Doktor hier an unserem Tisch, falls es irgendwie jemandem übel werden sollte, aber ich glaube, das ist nicht dein, nicht dein Fachgebiet. Arnold Schölze ist der Chefredakteur von der Jungen Welt und hat gerade ganz druckfrisch herausgegeben, dieses Buch, das Schweigekartell, was sich also mit dem Thema dieser Veranstaltung auch unmittelbar befasst. Er hat es jetzt nicht nur für die Veranstaltung geschrieben, aber
oder herausgegeben. Sondern. Und dann ganz rechts außen befindet sich Andreas Neumann, ist auch von der Arbeiterfotografie, auch bei der Redaktion der Zeitschrift aktiv und ist hier in diesem Sinne auch Mitautor der Ausstellung, die hier zu sehen ist, und außerdem ist er wesentlich verantwortlich für das Internetangebot der Arbeiterfotografie, speziell zum Thema, die da heißt No War ist das Angebot, was sich mit den Ereignissen nach dem 11. September befasst. Dann denke ich, schreiten wir zu unserer kurzen Vorstellungsrunde. Also Gabi, möchtest du den Anfang machen? Alle, die hier am Tisch sind, die sind auch publizistisch tätig, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und Gabi macht das in erster Linie mit der Fotografie, aber sie verzichtet auch nicht auf das Wort. Sie führt vielfach Interviews oder führt Protokolle, das ist in ihrer Ausstellung Warburg der Fall. Und vielleicht sagst du einfach kurz was zu deinem Arbeitsgebiet in einigen kurzen Sätzen.
Mein Arbeitsgebiet ist Fotografie, engagierte soziale Fotografie. Ich komme aus der DDR, stelle mich wirklich ganz kurz vor, ja, war da bei dem Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst als Fotografin tätig auf dem Gebiet der Kultur. Ich habe auch Theaterfotografie gemacht eine ganze Weile. Und 1990, am 1. Oktober, bin ich übergewechselt zur Jungen Welt, habe dort eben Reportagen gemacht, und von der Einstellung war ich eigentlich schon immer ziemlich links. Also da habe ich mich auch bei der Jungen Welt weiterhin gut aufgehoben gefühlt. Seit 1994 war ich dann arbeitslos. Es ist leider so, dass auch die Jungen Welt ja ganz schön zu kämpfen hatte und die Fotografen im Wesentlichen in den westlichen Ländern ja alle freischaffend arbeiten. Also habe ich mich dann seitdem auch versucht, so durchzuschlagen. Ich arbeite nach wie vor auch für die Junge Welt, für den Freitag und dann auch für Verlage, für Soziale. 1999 war für mich ein Einschnitt, weil, das wisst ihr ja auch, dieser Angriffskrieg gegen Jugoslawien begann und ich dann das Mittel der Fotografie dann auch für mich genommen habe, dagegen anzugehen, die Wahrheit aufzudecken. So, ich habe mich den Müttern gegen den Krieg angeschlossen, sowohl als Fotografin als auch als Mutter. Ich habe auch zwei Söhne. Und ich wollte wirklich ganz engagiert was tun. Bin nach Belgien gefahren im April 1999 und dieses Thema hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Das hat mich eigentlich immer intensiver begleitet, oder ich das Thema. Auf jeden Fall habe ich diese Tribunalbewegung mit journalistisch und fotografisch begleitet. Da gibt es inzwischen zwei Bücher, das dritte erscheint demnächst, über das Tribunal gegen die NATO-Kriegsverbrechen in Jugoslawien. Und der Rechtsanwalt, der dort die Klage vertreten hat, der hat mich angesprochen und gefragt, ob ich mit nach Barbarin kommen will. Ich hatte auch vorher schon davon gehört, dass es ein Projekt gibt. Der Projektratleiter sitzt mir ja gegenüber, die sich überlegt haben, dass man da wo offensichtlich Kriegsverbrechen stattgefunden haben, dass man die Betroffenen ermutigen sollte, gegen die NATO zu klagen. Da wir aus Berlin sind, ist es logisch, dass wir gegen die Bundesregierung klagen. Und ich habe dann in Barbarin, ich war eine Woche im letzten April dort, und die Ausstellung, die jetzt im ersten Stock zu sehen ist, ist das im Wesentlichen das Ergebnis der einen Woche, die ich dort verweilt habe, wo ich die Betroffenen kennengelernt habe. Da habe ich Porträts und Protokolle. Inzwischen gibt es auch ein Buch, das ab 15. April zu erwerben ist. So kurz erst vorgelesen.
Ja, mein Name ist Matthias Brückers, ich bin Journalist, Autor, war in den 80er Jahren Kulturredakteur bei der Taz, bin seit 91 freier Autor und habe am 11. September letzten Jahres zu Hause gesessen und war dabei, ein Buch über Verschwörungstheorien vorzubereiten und hatte gerade den Satz mir notiert, dass sich Verschwörungstheorien eine ganz besondere Eigenschaft haben, dass sie nämlich komplexe, schwierig zu durchschauende Zusammenhänge auf einen einfachen Punkt bringen und dass sie wegen dieser Eigenschaft eben sich besonders gut auch eignen als Mittel der Propaganda. Und in dem Moment klingelte mein Telefon und ein Freund rief an und sagte, mach mal schnell den Fernseher an, da ist ein Anschlag auf das World Trade Center. Und ich habe dann das Fernsehen eingeschaltet und habe das mir angeschaut und habe mich dann gewundert, dass so in der ersten halben Stunde schon oder nach einer halben Stunde schon der Name Bin Laden auftauchte. Und irgendwie schien mir das nicht einleuchtend, weil man konnte noch gar nichts wissen und es wurde schon so suggeriert, ja, Osama war es. Und ich hatte ja, wie gesagt, mich gerade so theoretisch mit diesem Thema etwas befasst und habe dann einen Kommentar geschrieben für die Taz und für Telepolis, ein Online-Magazin, über mein erstmal ja, Unwohlsein. Ich hatte damals weder eine feste Theorie, noch wusste ich eigentlich irgendwie mehr als alle anderen, die das am Fernsehen weltweit sich angeguckt haben. Aber dass da sofort ein Täter oder Schuldiger auftauchte, das war mir suspekt. Aus diesem Kommentar ist mittlerweile eine lange Serie geworden, jetzt mittlerweile 40 Folgen davon erschienen, die ich im Internet schreibe für Telepolis und die auch irgendwann im Herbst nochmal als Buch in erweiterter Fassung und Form erscheinen werden. Und meine Grundaussage dazu vielleicht kurz zusammengefasst ist, erstmal, dass ich selbst keine Verschwörungstheorie zu bieten habe. Also wenn Sie heute eine von mir erwarten sollten, dann muss ich da enttäuschen. Dass ich aber andererseits glaube, dass die amtliche Version eine lupenreine Verschwörungstheorie ist und dass es... ich es auch als Autor und Journalist als meine Aufgabe im Moment sehe, das ein Stück nachzuweisen, einfach zu zeigen, dass die offizielle Version der Ereignisse und auch des sich jetzt anschließenden Kriegs nicht der Wahrheit entsprechen kann. Es gibt sehr viele Indizien, die eben meines Erachtens darauf hindeuten und ja, im Laufe der Diskussion wird sich sicher Gelegenheit ergeben, da auf das eine oder andere einzugehen. Das soll jetzt erstmal reichen.
Ja, Arnold Schleizer, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, wenn ich so etwas krächze. Ja, ich bin von Hause aus ausgebildeter Philosophiehistoriker. Habe, nachdem ich 1967 von der Bundeswehr desertiert bin und in die DDR gegangen bin, hier noch einmal Abitur gemacht und an der Humboldt-Universität studiert. Als die Bundesrepublik mich dann eingeholt hat, wurde ich erwartungsgemäß entfernt. Die Begründung war Staatssicherheit, aber ich glaube, das war zweitrangig. Ich war dann arbeitslos, habe mich mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen und bin 1997 bei einem der Kräche, die in der Jungen Welt in den letzten Jahren stattgefunden haben, zur Jungen Welt gegangen, um mich zu erkundigen, was los war und bin seitdem da geblieben. Ich habe zuerst das Feuilleton geleitet und vor 2 Jahren gab es wieder einen Krach, in dessen Folge ich zunächst kommissarisch und dann seit einem Jahr auch sozusagen amtlich die Funktion des Chefredakteurs übernommen habe. Bitte? Bisschen weiter vom Mund weg, ja. Die Vorgeschichte ist vielleicht auch deswegen ganz interessant, weil ich am 11. September einen Kommentar geschrieben habe, in dem ich auf das zurückgegriffen habe, was ich in den 60er Jahren, eben als ich so meine politische Einstellung gebildet hat, erlebt habe, beziehungsweise gelesen habe bei Theoretikern der Dritten Welt wie Franz Fanon über das Gewaltverhältnis zwischen Dritter Welt und Erster Welt. Oder was ich bei Gelegenheit, ich glaube, einer Ehrenpromotion an der Humboldt-Universität von Kenneth Kaunda mal gehört habe, der sagte, dieser Krieg, den die sogenannte Erste Welt seit 500 Jahren gegen die Dritte führte, wird unweigerlich auf die Erste zurückschlagen. Das waren so zwei Leitmotive, die mich bei diesem Kommentar, den ich da am 11. September nachmittags geschrieben habe, wir hatten keine Fernsehbilder, sondern nur Tickermeldungen, geleitet, und ich war dann sehr erstaunt über das massive Echo, das sich doch auf so einen Kommentar in einer sehr, sehr kleinen Zeitung ergeben hat. Das war sozusagen ein Symbol für Betonköpfigkeit und ja, Umdrehung der Schuldvermutung. Also einfach die Frage danach zu stellen, darum ging es mir in diesem Kommentar, dass dieser Krieg in einem größeren Kontext gesehen werden muss, in einem Ursachengeflecht, in dem man auch vielleicht mal zwischen Gründen für Krieg und Gegenkrieg unterscheiden muss und unmittelbaren Anlässen. Allein die Frage danach wurde so interpretiert, als sei damit den Toten, die in New York im World Trade Center umgekommen sind, sozusagen untergejubelt worden, sie seien selbst schuld an ihrem Tod. Das fand ich schon sehr eigenartig. Das hat sich ja nun allerdings auch im letzten halben Jahr mehr oder weniger fortgesetzt und war offensichtlich kein Zufall. Interessant war auch, dass diese Position so unisono kam. Also, wie gesagt, bis hin in die Führungskreisen der PDS und ja, anderer, sag mal, linker Zeitung war das ganz ähnlich. Das war das eine, und ich will vielleicht noch etwas zu dem Buch sagen. Das ist eigentlich entstanden durch einen Disput, den der Peter Feist, ein früherer Kollege von mir, und ich am Telefon geführt haben über das Interview, das Andreas von Bülow am 13. Januar im Tagesspiegel gegeben hat und aus dem ja hier auch einige Zitate zu lesen sind. Er meinte, es sei doch wohl höchste Zeit, dass die junge Welt sich endlich mal mit Andreas von Bülow beschäftigt und überhaupt mit den Theorien, die es so zum 11. September gibt. Meine erste Reaktion war sehr stark ablehnend. Ich sagte, dass ich das Buch von Andreas von Bülow von 98 für nicht besonders gut halte und eher der Meinung bin, dass er Verschwörungstheorien anhängt. Wir haben dann, wie gesagt, eine sehr, sehr heftige Debatte gehabt, in deren Verlauf zahlreiche Namen fielen von Autoren, die sich hier und dort mündlich oder schriftlich zum 11. September und seiner Vorgeschichte geäußert haben. Und die sind nun alle Autoren dieses Buches, weil das Gespräch endete damit, dass, wie gesagt, der Kollege sagte, das ist ja ein ganzes Buch, die fragen wir ganz einfach, ob sie mitarbeiten. Das ist, kurz gesagt, die Entstehungsgeschichte, und ich denke, etwas Nützliches ist daraus geworden. Es werden sehr, sehr viele Fragen gestellt, weniger Theorien aufgestellt, wie überhaupt Verschwörungstheorien dazu da sind, Verschwörungen zu erklären, zu sonst ja nichts. Ist vorausgesetzt, es ist eine Verschwörung da. Ja, so viel vielleicht zu diesem Buch.
Ja, mein Name ist Andreas Neumann. Ich komme aus dem Spektrum Arbeiterfotografie Die Arbeiterfotografie hat ja ihre historischen Wurzeln in den 20er, 30er Jahren. Und ich bin Gründungsmitglied des Bundesverbandes Arbeiterfotografie, der seit 1978 existiert. Mitglied der Arbeiterfotografie kann ich sagen, dass wir uns schon sehr lange auch mit der Rolle der Mainstream-Medien auseinandergesetzt haben, dass wir immer eine wesentliche Aufgabe darin gesehen haben, ja, die Funktion der Medien zu analysieren und kritisch zu hinterfragen. Und ja, das ist in vielen Fällen so gewesen. Das ist im Krieg der NATO gegen Jugoslawien so gewesen. Und das ist, denke ich mal, selbstverständlich auch in den Vorgängen rund um den 11. September wieder so. Und ja, ein Ergebnis unseres Versuchs der kritischen Auseinandersetzung ist die Ausstellung, die hier zu sehen ist. Der Krieg begann nicht am 11. September. Wir haben uns unmittelbar eigentlich dann nach dem 11. September mit vielen Fragen befasst. Was bei der Arbeiterfotografie natürlich naheliegt, ist, dass wir uns besonders auch mit der Rolle des Bildes auseinandersetzen, die in dem sich anbahnenden Krieg dann auch eine zunehmend große Rolle gespielt hat. Ähnlich wie auch das Bildmaterial in der Begründung, in der angeblichen Legitimation des Krieges gegen Jugoslawien eine Rolle gespielt hat. Ja, ich möchte vielleicht gleich einsteigen in eine konkrete Erörterung zwar sieht es folgendermaßen aus. Eigentlich gleich am ersten Tag, Matthias Prönkers hat das eben auch schon mal angesprochen, wurde das Feindbild Bin Laden aufgebaut. Und sofort, ja, am ersten Tag noch, insbesondere auch in der Boulevardpresse, ich komme jetzt aus Köln, da gibt es die Boulevardpresse Express, das ist so ein Gegenstück zur Bildzeitung und so weiter. Diese Titelseite von Express zeigte die in sich zusammenstürzenden Türme oder das Hineinkrachen der Flugzeuge dort. Und gleich kombiniert wurde das eigentlich, man könnte sarkastisch sagen, sehr gekonnt gemacht mit einem Bild von jubelnden Palästinensern. Und dann noch darüber wurde das kombiniert mit der Aussage, Bin Laden, sein Terror erschüttert die Zivilisation. Also es wurden eigentlich drei Aspekte visuell und textlich sehr, sehr gekonnt miteinander verknüpft. Also der eigentliche Anschlag, Bin Laden als Hintermann dieser Anschläge und dann die jubelnden Palästinenser. Das war natürlich schon sehr, sehr prägnant und es ist wirklich eigenartig, wie Matthias Prönkers auch eben schon sagte, wie ist es möglich, dass noch eigentlich Stunden nach dem Anschlag schon klar ist, wer dahinter steht. Das kann man sich eigentlich oder kann ich mir eigentlich nur erklären, dass das irgendwie schon fast vorbereitet war, wie man jetzt diese Anschläge erklären kann und was man der Öffentlichkeit präsentiert. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man innerhalb von wenigen Stunden praktisch dieses Feindbild aus der Retorte schafft und erst in dem Moment anfängt nachzudenken, was man der Öffentlichkeit verkauft. Und es hat sich dann was die Bilder von den jubelnden Palästinensern anbetrifft, bald herausgestellt, dass mit diesen Bildern auch manipuliert worden ist. Es hat da verschiedene Ansätze der Gedankengänge gegeben, aber der, denke ich mal, mittlerweile schlüssig nachgewiesene Gedankengang ist der, dass ja, ein Kamerateam sich diese Palästinenser irgendwie herangezogen hat auf der Straße irgendwo, hat die praktisch animiert mit Süßigkeiten, mit Kuchen, dann vor der Kamera zu posieren und ja, praktisch das Jubeln zu spielen. Und das ist auch ja, wieder ein Beispiel dafür, wie mit Bildmaterial umgegangen wird. Ich denke, in einer etwas weiteren Phase werde ich auch noch versuchen, das Videomaterial, was dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate eine Rolle gespielt hat, also die Videos, die irgendwie als Beweis für die Täterschaft für Bin Laden herangezogen worden sind. Das hat angefangen mit dem 7. Oktober, also mit dem Tag des Kriegsbeginns in Afghanistan. Da hat es ein wesentliches Video gegeben. Es hat seinen Höhepunkt dann gehabt in dem Video, was am 13. Dezember 2001 ausgestrahlt worden ist, vorbereitet mit einem enorm propagandistischen Aufwand. Und es hat sich fortgesetzt bis zum Anfang Februar, wo auch nochmal wieder ein Video von Bin Laden ja, in Anführungsstrichen aufgetaucht ist, um damit ja, seine Schuld irgendwie nachzuweisen. Aber da möchte ich in der späteren Phase dann nochmal etwas näher drauf eingehen. Soweit erstmal das.
Ja, also es stellt sich heraus, dass wir mit diesem einen Mikro keine schnelle Diskussion führen werden und keinen schnellen Schlagabtausch, aber vielleicht ist das ja auch nicht so schlimm, in der Runde macht die Kraftpreise so schön. Das Thema der Veranstaltung heißt, im Dienste der Wahrheit, Medien und Geheimdienste in Kriegszeiten. Und in einem zentralen Punkt haben wir uns dann natürlich den 11. September als Betrachtungsgegenstand vorgenommen. Unter anderem aber wollten wir uns auch mit dem Thema Jugoslawien befassen. Das ist natürlich ein ziemlich breiter Kreis und vielleicht nicht so ganz ohne weiteres abzudecken, aber wie auch Arnold Schölze schon sagte, die Zusammenhänge sind immer weiter und breiter und vor allen Dingen denke ich auch, was das Agieren der Geheimdienste angeht, ist da natürlich auch dieser breitere Zusammenhang unbedingt drin zu sehen. Ich würde jetzt gerne, obwohl das zum Teil schon angeklungen ist, noch einmal fragen, wie die Reaktion des Publikums auf die jeweiligen Veröffentlichungen so ist, speziell bei der Gabriele Senft. Also bei ihr ist bekannt geworden, dass diese Ausstellung, die sie vor kurzem auch im Landtag von Erfurt gezeigt hat, also zu einem mittleren Eklat geführt hat. Das ist manchmal sehr hilfreich, weil dann daraufhin wiederum die Presse reagiert. Das heißt, die Aussagen, die sie dort vorgestellt hat, die sind also dann konnten einfach nicht akzeptiert werden. Es hat geheißen, dass kann man natürlich so nicht stehen lassen, dass die Bundesregierung als Kriegsverbrecher angeklagt ist. Das ist natürlich alles vollkommen unakzeptabel. Dabei sind in der Ausstellung einfach die Menschen dort zu sehen, die die Opfer sind. Und dabei sind wir im Thema Medien angekommen. Denn in den Medien haben auf serbischer Seite keine Opfer existiert. Die haben dort nicht stattgefunden. Es gab nur Opfer und Flüchtlinge auf Seite des Kosovo. Und auf der Seite der Serben hat es keine Opfer gegeben. Und deswegen wollte ich da nochmal an Gabriele die Frage stellen, so unter dem Aspekt, wie ist denn so die Wirkung mit dem, was man tut, was du tust?
Ja, ich war gestern schon bei der Eröffnung der Ausstellung hier dabei und da hat eine Frau auch gefragt, was bedeutet das nur eigentlich, dieser Titel, der Krieg begann nicht am 11. September und naja, es gab natürlich dann eine Diskussion darum und wird wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielen. Und für mich ist es eben auch so, dass dieser 11. September mehr eine Reaktion als eine Aktion ist. Und ich habe in der Ausstellung zu Barbaring, also zur Ausstellung, die Ausstellung gibt es schon seit dem letzten Sommer, aber nachdem die Ereignisse am 11. September stattgefunden